In der heutigen Folge schauen wir endlich mal wieder auf eine positive Börsenwoche zurück, trotz schwacher Konjunkturdaten. Gleichzeitig gucken wir auf revolutionäre Batterietechnik aus China, die die Kräfteverhältnisse auf dem E-Automarkt nachhaltig verschieben könnten.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, dann starten wir mal direkt mit dem Rückblick auf eine verkürzte, aber auch wieder mal durchaus mehr als nur ereignisreiche letzte Woche.
Ja.
Heute am 29. April 2025. Wir haben wieder eine kurze Woche übrigens. Übermorgen ist Feiertag. Ja, vor allem gucken wir aber durchaus auf eine mehr als erfolgreiche letzte Börsenwoche zurück. Heißt konkret DAX plus 5,6% auf Wochenbasis. Das ist immerhin der größte Zugewinn innerhalb einer Woche seit Januar 2023, habe ich gestern noch gelesen. In Amerika sah es ähnlich gut aus. S&P 500 plus 5,2%. Nasdaq sogar noch ein bisschen mehr, plus 6,5%. Gestern so gut wie gar nichts passiert.
Haben wir die Kurve bekommen, die Talsohle hinter uns?
Ich würde erstmal sagen, Ruhe vor dem Sturm. Ja, das ist schon mal ein bisschen Spoilern auf den Ausblick, weil das, was diese Woche ansteht,
ist nicht ganz uninteressant, ne?
Volkswirtschaftlich als auch von der Unternehmensseite, das kann schon nochmal in beide Richtungen, glaube ich, ein Gamechanger werden.
Ja,
aber wie könnte es anders sein? Natürlich waren dann vor allem mal wieder die jüngsten Nachrichten rund um den mittlerweile doch seit Wochen andauernden Zollstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt, insbesondere USA und China, der Grund für die Marktbewegung dann in der letzten Woche, auch wenn es mal wieder nur Gerüchte sind, aber es machten dann zumindest in der letzten Woche die Nachrichten aus dem Wall Street Journal, glaube ich, die Runde, dass das Weiße Haus angeblich geprüft haben soll, die derzeitigen Zölle gegen China auf 50-65% zu reduzieren. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, René, wir haben es ja beide letzte Woche noch angesprochen, hier hatten wir noch von 145% Einfuhrzöllen seitens der Amerikaner auf chinesische Produkte berichtet.
Ein Hin und Her, ne?
Ja, jetzt muss man aber auch ehrlich sagen, genau, es gibt schon noch so ein paar Ungereimtheiten darauf. Erst hat nämlich die US-Regierung diese Aussage am gleichen Tag, ich glaube, das war der Donnerstag, dann sofort wieder kassiert. Zusätzlich kam dann auch ein entsprechendes Dementi aus China. Peking hat dann nämlich wohl gesagt, dass es überhaupt keine Verhandlungen über ein Handelsabkommen geben würde und forderte sogar am gleichen Tag noch von den USA, alle einseitigen Zölle aufzuheben. Und dann hat Trump gesagt, hey, unsererseits hat es doch ein Treffen in China oder mit China zu dem Thema gegeben. Also sei es drum, beide Parteien werden irgendwann aufeinander zugehen müssen. Da haben wir, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was der Markt dann letzte Woche erstmal zumindest tendenziell mit steigenden Kursen einzupreisen versucht.
Genau, ganz zu Anfang der Woche war ja auch noch die Posse um Jerome Powell. Wir haben es ja in der letzten Woche ja noch eingesprochen. Genau.
Da ist er eingeknickt.
Einen Tag später sofort. Ne?
Ja. Mal gucken, wo es weitergeht. Wir haben gerade noch runtergezählt. Ich glaube, 75 Tage sind noch da von dem Aussetzen der Zölle. Spätestens dann wird das Thema sowieso uns wieder beschäftigen. Ja, und die Anleger scheinen darauf zu setzen, dass hier gegebenenfalls noch ein paar weitere positive Nachrichten im Zollstreit kommen werden. Dazu kommt dann, auch da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, dass auch in dem Zollstreit hier mit Europa Bewegung reinkommen könnte, gegebenenfalls sogar ein gegenseitiges Fallenlassen aller Zölle zwischen der EU und den USA im Raum steht. Aber ich glaube, auch das ist viel Kaffeesatzleserei. Ja, auf jeden Fall kommt nochmal dazu, dass so eine Hoffnung auf eine weitere expansive Zinspolitik seitens der Zentralbanken da ist. Da komme ich gleich aber nochmal drauf zu sprechen. René, wir hatten noch ein paar wichtige Infos von der volkswirtschaftlichen Front.
Genau.
Da hatten wir auch letzte Woche im Ausblick schon mal drauf hingewiesen. Du fasst, glaube ich, mal ganz kurz zusammen.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen, wobei der Markt da ehrlicherweise auch gar nicht großartig drauf achtet. Ne? Also schon interessant, einfach zu wissen.
Ja, die Zollthematik überlagert
alles. Genau, die überlagert alles. Ja. Aber die Wirtschaft im Euroraum ist ja wieder in Stocken geraten. Also die PMIs, haben wir schon häufiger drüber gesprochen, die Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesundheit. Sie fiel auf 50,1, also ganz knapp über dieser Stagnationsgrenze. Also wir hatten schon häufiger gesagt, jeder Wert unter 50 wird als negativ eingewertet. Aber ich wiederhole es hier natürlich gerne nochmal. Die treuen Zuhörer, die werden genau diese Schwelle schon kennen. Besonders schwach der Dienstleistungssektor im Euroraum. Die Industrie zeigt leichte Erholung, trotz neuer US-Zölle. Du hattest es gerade nochmal eingewertet. Insgesamt bleibt die Stimmung angespannt.
Die Frage ist natürlich, was davon auch schon in diesen Zahlen enthalten ist, weil diese Zollthematik ja erst, Stichwort 2.4., das ist ja dieses Datum gewesen, tatsächlich die Märkte in Wallung gebracht hat.
Ein Teil mit Sicherheit eingepreist, ein Teil nicht. Es ist ja Tagesgeschäft quasi, wir haben es ja gerade schon gesagt, genau. So alleine von der letzten Woche zu dieser Woche, wie viel sich da verändert hat. Mit Blick auf Deutschland, wir sind in Deutschland unter diese magische 50-Punkte-Marke gerutscht, auch das eher nicht gut. Gleichzeitig zeigt aber zum Beispiel der IFO-Geschäftsklima-Index einen leichten Anstieg auf 86,9 Punkte. Positive Impulse kamen dort aus dem Bau- und Gastgewerbe. Sorgen machen wir weiterhin Handel und Industrie, vor allem, ja, wir haben es gerade gesagt, wegen der wachsenden Unsicherheit und schwacher Erwartung, vor allem mit Blick auf die USA und apropos USA.
Und vor allem, glaube ich, auch der IFO-Index mit schwachen Erwartungen, was das Exportgeschäft angeht. Ja. Ne? Und da schlägt natürlich diese ganze Zolldiskussion als Exportland für uns in Deutschland
voll rein.
Komplett durch.
Ja,
ne?
Ja, genau. Blick nochmal auf die USA, auch da trübt sich das Bild ein. Das Verbrauchervertrauen fällt deutlich und die Inflationserwartung steigen auf 6,5%. Das ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Auch da der Grund immer der gleiche, die Unsicherheit.
Ich glaube, wir hatten auch keine hellseherischen Fähigkeiten, aber ich glaube, das hatten wir schon mit Amtsantritt von Donald Trump vorhergesagt, dass das eigentlich nur inflationstreibend
sein muss. Ja. Genau, richtig. Also alles in allem, glaube ich, eher maue volkswirtschaftliche Daten. Und dennoch, Christoph, du sprichst gerade davon, die letzte Woche war sehr, sehr gut in den Indizes. Und die Frage ist, die Berichtssaison, die ist angelaufen, ist sehr, sehr gut angelaufen,
besser
kann man,
als erwartet.
Besser als erwartet angelaufen. Und das ist genau das. Was ist erwartet? Was ist in den Kursen schon drin? Und ich glaube, das ist die große Frage.
Kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir auf Unternehmensseite sind, wenn wir beim Ausblick vor allem sind. Trotzdem, das, was du gerade von der volkswirtschaftlichen Front berichtet hast, das passt ganz gut zum letzten Teil jetzt auch des Rückblicks. Denn nach diesen Zahlen aus den USA ließen dann auch so ein paar Mitglieder der US-Notenbank aufhorchen. Hier befürchtet man nämlich wegen dieser Zollpolitik von Trump, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA jetzt auch zunehmend könnte. Gleich wieder Ausblick. Arbeitsmarktzahlen kommen nämlich diesen Freitag noch. Ja. Und damit könnte dann die FED die Leitzinsen gegebenenfalls dann doch früher als aktuell am Markt erwartet senken, um die Wirtschaft dann zu stützen. Vielleicht ist es ja auch genau das, was Trump
Donald
will.
Trump hätte sein Ziel erreicht. Ja.
Entsprechende Reaktion auch an den Rentenmärkten. 10-jährige US-Staatsanleihen kommen wieder ein wenig zurück. Aktuell 4,2% nach noch fast 4,5% in der letzten Woche. Und in Deutschland sieht es auch ähnlich aus. Renditen für 10-jährige deutsche Staatsanleihen ebenfalls leicht rückläufig, jetzt aktuell bei ca. 2,45%. Dass wir so ein wenig wieder in den Risk-On-Modus geschaltet haben letzte Woche, du hast gerade gesagt, René, das sieht man dann auch am Goldpreis. Der geht auf Wochenbasis relativ deutlich zurück, ausnahmsweise mal. Minus 3,2% auf Wochenbasis. Bedeutet, eine Unze kostet aktuell $3,320. Nach den Rekordständen dann in der letzten Woche kleine Korrektur nach unten.
Thema Risk on, die Kryptos dann im gleichen Zuge nach oben. Ne?
Steigen wieder, genau richtig. Das ist dann auch das Letzte beim Rückblick. Der Bitcoin steht aktuell wieder deutlich über $90,000. Aktuell fast bei $95,000 sogar. Das bedeutet auf Wochenbasis fast 7% plus.
Auch die kleineren Werte haben gut zulegen können.
Absolut.
Risk on, ja.
Das soll es auch gewesen sein mit dem Rückblick. René, du bist an der Reihe. Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Du hast es gerade auch schon gesagt.
Genau.
War jetzt auch nicht so schwer, sich ein, zwei Unternehmen rauszupicken.
Ich starte mit Tesla.
USA mit Tesla.
Genau,
perfekt.
Mit Tesla. Haben schon ernüchternde Zahlen bekannt gegeben. Also es war auch ehrlicherweise nicht viel Gutes erwartet worden. Also Tesla hat tatsächlich im ersten Quartal 2025 enttäuscht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis pro Aktie lag man schon relativ deutlich unter den Erwartungen und auch unter den Zahlen vom Vorjahr. Ja, und diese schwachen Verkaufszahlen und schwindende Markenstärke hat Elon Musk jetzt dazu bewegt, sich doch wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren. Also weniger Zeit für andere Projekte wie Doge, also mehr Fokus auf seine Firma, auf Tesla. Ja, und das war mit Sicherheit ein nicht ganz unwichtiger Schritt, vor allem hinsichtlich des Investorenvertrauens. Komme ich gleich nochmal bei der Aktienperformance, auch in der letzten Woche nochmal drauf zu sprechen. Was wurde noch kommuniziert, also was könnte positiv stimmen für Tesla? Tesla plant ein neues Kompaktauto. die in den vorhandenen Fertigungsstraßen des Model Y bzw. Model 3 produziert werden sollen. Und man plant jetzt auch relativ zeitnah, den Robotaxi-Dienst einzuführen. Beide Projekte erstmal, glaube ich, relativ ambitioniert, aber so kennt man Elon Musk, der poltert dann schnell raus und
aber hier müssen noch langsam den Worten Taten
folgen. Muss auch bald was kommen, ne? Ich glaube, das ist so das, was worauf jetzt auch die Investoren warten. Der Robotaxi-Dienst soll in Austin schon im Juni 2025 starten, also bald schon. Aber auch das, ne? Also man muss es abwarten. Musk natürlich wie immer sehr, sehr bullisch, sehr, sehr optimistisch, was seinem Zeitplan dann auch anbelangt. Aber auch da muss man schauen. Und auch mit Ausblick auf das Jahr möchte er dann die Quartal 2-Zahlen von 2025 erstmal abwarten, weil einfach so viele Unsicherheiten gerade im Markt sind, Verbraucherverhalten etc. Ich glaube, mit seinem Fokus auf das Unternehmen jetzt zu setzen, da muss er jetzt mit anfangen und da werden wir schauen, wo da die Reise hingeht. Die DZ-Bank bleibt bei ihrem Verkaufen-Urteil, fairer Wert $170. Aktuell steht die Aktie bei $286. Also da erwartet die DZ-Bank nochmal
Luft nach unten.
Sehr, sehr viel Luft nach unten. Ja. Ist aber
die Bewertung ist aber auch ambitioniert.
Hoch, ja. Aber es ist auch nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, wenn man sich die Analystenhäuser rund um den Globus anschaut, in den letzten 5 bis 10 Jahren, es war nie einer großartig bullish. Kommt trotzdem nochmal eben kurz zur Aktie. Ich habe es gerade schon angedeutet, mit dieser in Anführungsstrichen Rückkehr von Musk, ist die Aktie in der letzten Woche trotz dieser schlechten Zahlen um mehr als 25% gestiegen.
Das bei über 70% Gewinnrückgang. Ne?
Ja, also echt Wahnsinn, wie viel Vertrauen die Investoren dann doch an diese Person haben. Im laufenden Jahr, und das gehört so weit dazu, liegt die Aktie bei minus 32% auf US-Dollar-Basis. Und dennoch auf 5-Jahres-Sicht, Christoph, wo stehen wir da?
Auf jeden Fall dreistellig prozentual im Plus.
438%, also die Anleger, die langfristig investiert waren, sind auch trotz des Rückganges nicht ganz enttäuscht worden, ja. Aber ich glaube, Wohler kauft man einfach bei der Aktie ein, das muss man so akzeptieren, das gehört dazu. Das vielleicht mal ganz kurz zu Tesla, super schlechte Zahlen und dennoch 25% letzte Woche gemacht, passt auch irgendwie zu deinen Indexständen zu Anfang.
Passt auch ganz gut jetzt zum nächsten Unternehmen und jetzt könnten wir natürlich an dieser Stelle nochmal über den Autobauer sprechen, der Tesla mal zumindest in China massiv in den letzten Monaten das Wasser abgegraben hat.
BYD.
BYD, ja. Genau. Die haben nämlich auch letzte Woche wieder gigantisch gute Zahlen präsentiert. So viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Aber BYD haben wir bereits jetzt ein paar Mal in den letzten Monaten hier im Podcast auch besprochen. Wir sind bei einem mindestens genauso interessanten Unternehmen, auch aus China. Der ein oder andere wird es bereits schon mal gehört haben. Wir sprechen von Contemporary Amperex Technology Limited. Besser bekannt unter dem Namen Kettle, da fällt vielleicht der ein oder andere Grosche. Kettle ist auf jeden Fall einer der zentralen Akteure und Marktführer in der globalen Batterieindustrie und arbeitet eigentlich mit fast jedem namhaften Autohersteller zusammen, unter anderem auch mit Tesla, aber natürlich auch mit BMW, mit Mercedes, mit VW zusammen. Globaler Marktanteil liegt immerhin bei 37% im Bereich Batterien für Elektrofahrzeuge, also eins der Unternehmen.
Da liegen chinesische Unternehmen einfach meilenweit vor der USA, als auch vor Europa natürlich.
Der Player auch in der Branche. Und jetzt gibt's Infos von der jüngsten Automesse in Shanghai. Da haben sich ja letzte Woche ohnehin alle namhaften Autobauer getummelt. Und genau auf dieser Messe hat Kettle sowohl eine neue Batterie als auch neue Ladezeitrekorde vermelden können.
Und das wird Zeit.
5 Minuten. Genau so lange soll es nämlich dauern, die neueste Batterie von Kettle für rund 530 Kilometer Reichweite aufladen zu können. Also Ladezeiten quasi wie beim Tanken. Und das ist auf jeden Fall dann nochmal mehr als nur eine Kampfansage, auch an BYD und natürlich auch an Tesla. Die hatten nämlich erst BYD letzte Woche oder vor ein paar Wochen verkündet, ich glaube, das hatten wir auch im Podcast, innerhalb von 5 Minuten die Batterien für ihre neuesten Autos auf eine Reichweite von 400 Kilometer aufladen zu können. Und das sind in der Tat Zahlen, die so vor ein paar Jahren eigentlich als physikalisch noch komplett unmöglich gegolten haben, jetzt aber scheinbar wirklich Realität werden. Möglich soll das alles werden durch eine radikale Verbesserung, sowohl bei Materialien, Zellarchitektur und Kühlung. Und wer ein E-Auto besitzt, René, wir beide besitzen eins, beziehungsweise sich mit dem Gedanken schon mal beschäftigt hat, der weiß auch Folgendes einzuwerten. Statt nämlich bei 300 kW Ladeleistung Schluss zu machen, erreichen die neuen Batterien von Kettle Spitzenwerte von über 1000 1000 kW. Also eine komplett neue Dimension im E-Auto-Sektor. Ich glaube, wir beide sind froh, wenn unser VW mal 80 kW schafft. Also da sieht man, glaube ich, wo die Reise dahin geht.
Bei der Ladesäule, die eigentlich eine Kapazität hat von 300 oder 400 kW, ne?
Ja, genau.
Wenn da mal 80 bis 100 ankommen, ist schon gut, ne?
Ja, ja, ja. Und ein besonderes Kunststück scheint Kettle auf der Materialebene dann zu gelingen. Nämlich anders als Tesla, als BMW oder Mercedes, setzt Kettle nämlich nicht auf teure Nickel-Kobalt-Batterien, sondern auf günstige, ich muss das jetzt ablesen, und robuste Lithium-Eisenphosphat-Zellen, kurz LFP genannt. Und durch kluge Optimierung erreichen nämlich diese neuen LFP-Akkus Ladezeiten und Reichweiten, die zuvor eigentlich nur Hochleistungszellen vorbehalten waren. Und das wiederum könnte den Wettbewerb mal so komplett auf den Kopf stellen, weil nämlich Europa und auch die USA diese Technologie bislang wohl noch überhaupt nicht beherrschen. Und noch eine interessante Information wurde letzte Woche bekannt gegeben. Man will nämlich relativ zeitnah mit der Serienproduktion von sogenannten Natrium-Ionen-Akkus tatsächlich an den Start gehen. Und diese Batterien brauchen dann überhaupt kein teures Lithium mehr, sondern eben nur günstiges Natrium. Und das könnte E-Autos in Zukunft dann nochmal drastisch und dramatisch billiger machen. Und hier sollen angeblich auch erste Exemplare schon Ende 2025 auf den Straßen rollen. Und noch eine interessante Neuigkeit. Kettle plant nämlich außerdem eine völlig neue Akkutechnologie, Akkuarchitektur. Und zwar sollen zwei unterschiedliche Batterietypen wohl zukünftig in einem Auto vereint werden. So könnte man dann nämlich zukünftig Reichweite und Schnellladefähigkeit optimal vereinen, je nachdem, was gerade wichtiger ist. Und das Ganze soll dann Dual Core Packs heißen und könnten Reichweiten sogar von 1500 Kilometer und mehr ermöglichen. Krass. Ja, und das sind Perspektiven, die, glaube ich, bislang kaum einer auf dem Schirm hatte. Jetzt muss man, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn bevor so eine Technologie tatsächlich ausgerollt werden kann, müssten diese Hochleistungsbatterien auch erstmal mit entsprechenden Ladesäulen hier irgendwo flächendeckend versorgt sein. Und die sind außerhalb von China mal definitiv noch Mangelware. Und bei den gerade vorgestellten revolutionären neuen Technologien fehlt dann auch noch eine unabhängige Überprüfung von westlichen Laboren.
Und dennoch muss man, glaube ich, sagen, auch mit so einem Blick auf Anfang des Jahres, DeepSeek, so diesen Schlüssel, Schlüssel, was
Technologien,
ja. Danke, ja. Für die auf die Sprünge helfen. Da ist China schon ganz weit vorne jetzt, ne?
Ja, und
KI, Batterie, 100%. E-Autos, extrem, ne?
Schon ein anderes Tempo, eine andere Innovationskraft, die festzustellen ist, als zum Beispiel auch bei den alten und etablierten Autobauern auch hier in Deutschland. Das Ganze könnte schon die Kräfteverhältnisse auf dem E-Automarkt nochmal nachhaltig verschieben.
Mit Sicherheit. Also,
gucken wir mal auf die Aktie. Auch die Entwicklung ist durchaus mehr als beeindruckend. Das Unternehmen kam 2018 im Juni an die Börse und die Kursentwicklung, wie gesagt, die kann sich mehr als blicken lassen. Seit der ersten Notiz steht hier immer ein Plus von über 900%. Allein im letzten Jahr waren 70%. Dieses Jahr ist die Aktie jetzt auch im April mit dem Gesamtmarkt so ein bisschen unter die Räder gekommen. Auf Jahressicht steht hier ein Minus von gut 10%. Problem bislang war es allerdings, als Aktionär hieran auch partizipieren zu können. Denn bislang ist diese Aktie nur beziehungsweise am Festland in China zu handeln und zu kaufen. Und das stellt dann durchaus das Gros der Marktteilnehmer dann vor gewisse Herausforderungen. Aber auch hier will Kettle Abhilfe schaffen. Man peilt nämlich noch im Laufe dieses Jahres einen Börsengang in Hongkong an. Dann wird es für westliche Investoren deutlich günstiger und einfacher, an die Aktie zu kommen. Und zusätzlich will Kettle damit auch die Expansion in Europa finanzieren.
Könnte bzw. wird pushen, ne?
Ja. Ja, und erste Werke in Ungarn, mal wieder Ungarn, sind geplant. Da hatten wir bei BYD auch schon drüber gesprochen. Also gewissen Unternehmen, über das wir hier in diesem Podcast garantiert nicht das letzte Mal gesprochen haben werden. Und so viel sei an dieser Stelle auch schon mal verraten, René. Wir basteln ja gerade dran an der nächsten Sonderfolge von Märkte kompakt. Und wenn alles gut gehen sollte, dann werden wir so in circa 3 Wochen wirklich freuen sich schon mal drauf, einen absoluten und national und international auch mehr als anerkannten Kenner aus dieser Szene genau hier bei uns am Mikrofon haben.
Das wird mit Sicherheit spannend. Ja,
und René, mir fallen auf jeden Fall jetzt schon mehrere Fragen ein, die wir einem solchen Insider der Branche nochmal versuchen lassen sollten zu beantworten.
Auch das wird wieder ein Selbstläufer, Fragen zu suchen.
Brauchen wir uns nicht groß vorbereiten.
Ja.
So viel Spoilern sei an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal erlaubt. freuen Sie sich drauf, wenn das alles klappt in gut 3 Wochen. René, du machst aber erstmal weiter auf der Unternehmensseite.
Genau, ich komme zu einer der ganz großen, zum Mutterkonzern von Google, also Alphabet. Sind wieder sehr, sehr, sehr stark ins Jahr 2025 gestartet. Der Umsatz stieg um 13,2% auf 76,5 Milliarden US-Dollar und der operative Gewinn kletterte um 19% auf 30,6 Milliarden US-Dollar.
Wahnsinn, ja.
Also Wahnsinnszahlen. Vielleicht nochmal ganz interessant, ein weiterer Faktor für den Gewinnsprung war die Aufwertung der Beteiligung an einem nicht börsennotierten Unternehmen, was ca. 8 Milliarden US-Dollar zum Ergebnis beitrug. Das ist übrigens in etwa die Market Cap von Lufthansa.
Ja.
Branchenberichten zufolge handelt es sich dabei um Elon Musk, da schließen wir irgendwo wieder den Kreis, Weltraumfirma SpaceX, an der Alphabet seit gut einem Jahrzehnt beteiligt ist. Ja, und diese unerwartete Aufwertung hat dann maßgeblich auch zum starken Quartalsergebnis beigetragen mit 8 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend weiterhin ist das Cloud-Geschäft, das boomt extrem mit einem Umsatzplus von 28,1% und einer rekordhohen operativen Marge von 17,8%. Ja, und trotzdem bleibt irgendwo wieder die zentrale Suchmaschine, also Google, der größte Umsatztreiber mit einem Erlösplus von knapp 10% im Bereich von Google Search. Und
wo
auch
man
hier
eigentlich schon Angst hatte, dass über ChatGPT das Ganze vielleicht abgelöst werden könnte.
Also ich kriege es bei mir privat mit, also meine Suchanfragen werden drastisch weniger bei Google.
Ja.
Und dennoch spielt hier das Thema KI eine immer größere Rolle. Und das ist jetzt dann schon nochmal eine Nutzerzahl. Circa 1,5 Milliarden Nutzer weltweit greifen regelmäßig auf KI-generierte Suchergebnisse von Google zurück. Das ist schon mal eine Masse an Nutzern, die noch da sind. Ja, Alphabet konzentriert sich weiterhin auf sehr, sehr starkes Wachstum, insbesondere durch Investitionen in die Rechenzentren. Der Konzern plant seine Sachinvestition um über 40% auf 75 Milliarden US-Dollar zu steigern.
Auch, glaube ich, nochmal mehr als erwartet.
Ja,
ne? Und
genau.
Auch nicht wichtig, glaube ich, mit dem Blick nach vorne.
Ja. Ja, und das war immer so das, was wir eigentlich zu Anfang des Jahres noch in Frage gestellt haben, diese CapEx-Schätzung.
Bleibt es dabei,
bleibt
oder
es
wird
dabei?
Das revidieren? Ne?
Genau, was dann auch unmittelbar Folgen auf den Bereich KI haben könnte. Zudem kündigte Alphabet eine Übernahme des israelischen Cybersicherheitsunternehmens Wiz an und erhöht gleichzeitig noch das Aktienrückkaufprogramm auf satte 100 Milliarden US-Dollar. Also alles in allem wirklich bullische, gute Infos wiederum von Alphabet, gute Zahlen, Rekordgewinne. Auch da hättest du mich vor 2-3 Wochen gefragt,
wäre ich eher skeptischer gewesen.
Ja. Aber da einer der ganz großen Schwergewichte zeigt es durch sehr, sehr gute Quartalszahlen und Erfolgen in Cloud und KI, da weiterhin sehr, sehr gut positioniert zu sein. Die DZ-Bank stellt das Anlageurteil von Halten auf Kaufen um. Also für den Markt gute Zeichen.
Ja, vielleicht ist dann der Dip, den man jetzt kaufen konnte, vielleicht sogar ein guter gewesen.
Vielleicht ja.
Ja, machen wir weiter.
Genau.
René, ich glaube ganz schnell jetzt auch. Wir sind so ein bisschen in der Branche. Wir bleiben bei einem der bedeutendsten Halbleiterhersteller in den USA. Genauer gesagt Texas Instruments. Wir haben gerade noch überlegt, ob wir die schon mal hier drin hatten im Podcast überhaupt.
Ich glaube nicht.
Und Halbleiterwerte, da schaut man ja an Tagen wie diesen auf jeden Fall extrem genau hin. Du hast es gerade schon gesagt. Und Texas Instruments hat im ersten Quartal die Erwartung relativ deutlich übertreffen können. Umsatz plus 11% auf über 4 Milliarden Dollar. Ähnlich beim Gewinn. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,28 Dollar. Erwartet wurde gerade mal ein Gewinn von 1,08 Dollar pro Aktie. Und noch wichtiger an Tagen wie diesen, auch der Ausblick für das laufende zweite Quartal war nochmal viel besser als erwartet. Und man rechnet mit Erlösen zwischen 4,17 und 4,53 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,21 bis 1,47 pro Dollar. Und man erwartet eigentlich, und das ist auch interessant, eine breite Nachfrage in nahezu allen Märkten. Und das ist deswegen besonders interessant und wichtig, als dass doch durchaus so ein entsprechender Frühindikator hier mit Texas Instruments da sein könnte und Industrieproduktion für die Elektronik und Industrieproduktion dann auch darstellen kann. Gleichzeitig hob das Management hervor, dass der Konzern, der neben zahlreichen Fabriken in den USA nämlich auch über weitere Produktionsstätten im Ausland verfügt, ziemlich flexibel wo sein sollte, mit Hinblick auch auf die sich häufig ändernden Zollsätze, die gerade kommuniziert werden. Und auch das ist ja an Tagen wie diesen nicht ganz unwichtig. Also die Aktie hat auf jeden Fall sehr positiv reagiert, fast 14% auf Wochenbasis ist es nach oben gegangen. Auch unsere DZ-Bank, ähnlich wie dann bei Alphabet, dreht so ein bisschen sich jetzt, hat mittlerweile wohl das Schlimmste hinter sich, die Aktie laut Aussagen der DZ-Bank der Titel ist von Verkaufen auf Halten gestuft worden. Gucken wir mal, ob sich der Trend sowohl bei Texas Instruments als auch bei den anderen Tech-Werten bestätigt. Wir kommen gleich beim Ausblick nochmal auf das ein oder andere Unternehmen zu sprechen, das diese Woche dran ist. So viel hierzu, René. Aber
das wäre jetzt vielleicht die Frage, mit Blick auch auf die Zeit, ja. Sonst werden wir, glaube ich, für die Folge sehr, sehr lang, ja. Dass wir vielleicht den regionalen Teil heute skippen, das dann nächste Woche nochmal mit verpacken. Das bleibt aktuell, auch da kleiner Spoiler, dass wir jetzt vielleicht sofort in den pickepackevollen Ausblick einfach schon mal gehen, ja. Weil er ist wirklich picke, packe, voll.
Und der ist auch nicht uninteressant. Ja. Wir fangen mal wieder mit den volkswirtschaftlichen Themen an. Da haben wir vor allem am Mittwoch und am Freitag mehrere Daten. Am Mittwoch tatsächlich Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt hier bei uns in Deutschland und in der Eurozone mit Blick auf das doch mehrfach jetzt revidierte Wirtschaftswachstum. Mal gucken, wo wir da landen werden. Dann 14.30 Uhr am gleichen Tag gleiche Zahlen zum BIP-Wachstum in den USA.
Spannend.
Bestätigt sich das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass wir hier eher drohen, in eine Rezession zu laufen in den USA oder tatsächlich weiteres Wirtschaftswachstum verkündet werden kann. Und auch da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, auch mit Blick auf die Notenbankpolitik, was passiert am Arbeitsmarkt in den USA? Erste Bremsspuren, ja oder nein? Da wird es am Freitag um 14.30 Uhr dann die entsprechenden Berichte aus den USA geben, plus dann um 16 Uhr noch Auftragseingänge aus der Industrie.
Ich würde einen wichtigen Mann auf der Welt kennen, der sich freuen würde, wenn der Arbeitsmarkt etwas schlechter aussehen würde.
Und dann
würde,
die Zinsen nach unten gehen. Ich kenne ihn auch. Ja, und dann unternehmensseitig, René, du hast es gesagt, also wir können jetzt nur ein, zwei Unternehmen rauspicken. Das geht, wenn wir heute da sind, mit Adidas und der Deutschen Bank hier aus dem DAX los und weiter. Morgen am Mittwoch haben wir dann Mercedes, VW aus der Autobranche und dann kommen die großen Tech-Werte. Allein 5 der Magnificent 7 sind diese Woche dran. Wir haben am Mittwoch Meta und Microsoft, dann aus Südkorea Samsung, auch vielleicht nochmal ganz interessant. Und dann am 1. Mai, wenn wir Feiertag haben, kommt Amazon und Apple nochmal um die Ecke. Eli Lilly, du hast letzte Woche noch drüber berichtet, als größter Pharmakonzern.
Wurden Anfang dieser Woche, Ende letzter Woche, abgestuft auch ein Stück weit.
Ja, genau.
Wird durchaus spannend sein, welche Zahlen da jetzt präsentiert werden. Ja,
und dann am 2. Mai, wenn wir dann hier doch mal wieder kurz am Schaffen sind, kommt zumindest hier aus dem DAX zum Beispiel nochmal eine BASF um die Ecke. Also wie diese Woche, wir werden.
Und du hast einige vergessen jetzt oder bewusst nicht genannt.
Die Liste ist noch lang, aber das hätte den Zeitrahmen dann hier gesprengt, die alle aufzuzählen. Ja. Insofern werden wir auch nächste Woche kein Problem haben, uns 2, 3, 4 interessante Unternehmen rauszupicken.
Mit Sicherheit, genau. Und abonnieren Sie uns weiter sehr, sehr gerne. Empfehlen Sie uns weiter. Schreiben Sie gerne Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Da nochmal vielen Dank fürs immer laufende Feedback, was an uns herangetragen wird. Ja, und dann bedanken wir uns, wünschen eine schöne Woche.
Danke.
Verkürzte Woche und bis dahin. Ciao, ciao.
Schönen Feiertag. Tschüss.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.